Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Kriminalkommissar Peter Hunkeler ist inzwischen vielen Leserinnen und Lesern ans Herz gewachsen. Die grantige, etwas bärbeißige, aber liebenswürdige Romanfigur, die im Dreiländereck recherchiert, ist so etwas wie ein Markenzeichen des Schriftstellers Hans-Jörg Schneider geworden. Der neueste Hunkeler-Krimi heißt Hunkeler und die Augen des Ödipus. Was es damit auf sich hat, hören Sie jetzt aus erster Hand. Hans-Jörg Schneider ist zu Gast in Reflexe bei Heini Vogler. Und damit schalten wir uns ins Kulturcafé von DRS 2 im Unternehmen Mitte in Basel.
Radio Kulturcafé DRS 2. Live aus dem Unternehmen Mitte in Basel.
Herzlich willkommen, Hans-Jörg Schneider. In Ihren Hunkeler-Kriminalromanen spielt das Wasser, spielt der Rhein eine große Rolle. Sie sind offenbar selbst eine Art Wassermann. Sind Sie heute schon im Rhein geschwommen?
Nein, aber gestern.
Wie warm war es noch?
18 Grad.
Und wie muss man sich vorstellen, wie das abläuft? Wie geht das? Wo steigen Sie ein, wo steigen Sie aus?
Ja, ich bin Mitglied vom Badehaus St. Johann. Dann ziehe ich mich um dort. Gehe hinauf zur mittleren Brücke und lasse mich zurücktreiben.
Ja. Wie lange ist diese Strecke ungefähr?
Ja, das kommt auf den Wasserstand an. Wenn Hochwasser ist, vielleicht 5 Minuten. Wenn es wenig Wasser hat, dann fließt es auch viel langsamer, dann vielleicht 8-9 Minuten. Ich weiß nicht.
Was erlebt man beim Schwimmen in diesem Fluss?
Man erlebt halt das Wasser, wie es fließt, wie es einen trägt. Es ist bewegt, das Wasser in einem Fluss. Das finde ich sehr schön. Und man sieht auch eben die alte Stadt Basel ein bisschen. Ne?
Also für Sie ist das auch eine Sightseeing-Tour jeweils?
Ja, aber ich kenne ja Basel inzwischen. Ne?
Okay, aber wie gefährlich ist es übrigens, im Rhein zu schwimmen? Man sagt ja immer wieder, es sei nicht ganz ohne. Haben Sie auch schon kritische Situationen erlebt?
Nein, nie. Also ich denke, wenn man sich das gewohnt ist, ist es überhaupt nicht gefährlich.
Sie sind inzwischen schon 72 Jahre alt. Andere haben sich mit diesem Alter schon längst aufs Altenteil gesetzt. Warum kommt das für Sie offenbar nicht in Frage?
Ja, aber ich glaube, ich würde mich zu Tode langweilen, wenn ich nicht mehr schreiben könnte. Ich wüsste nicht, was tun. Ich kann ja nicht dauernd herumspazieren oder in der Wirtschaft hocken oder Fernsehen, dann verblödet man ja. Also ich denke, das ist, also ich schreibe immer noch sehr, sehr gern.
Also muss man sich vorstellen, dass Sie morgen früh aufstehen, dann im Rhein schwimmen gehen, dann in Ihr Büro gehen und dann schreiben und schreiben und dann irgendwann mal Feierabend machen, oder wie ist das?
Ja, also ich gehe immer raus in den Wald oder eben in den Rhein am Morgen. Ich fange dann so um 2:30, 3 fange ich an und schreibe in den Abend hinein.
Sie sind vor fast 50 Jahren von Zofingen nach Basel gekommen, haben hier Germanistik studiert, bei Walter Muschk auch promoviert. Wo fühlt sich Hans-Jörg Schneider inzwischen zu Hause?
Ja, ob in Basel oder in Zofingen.
Ja, wo
oder?
Auch immer, ja, aha. Wo?
Ja. Am Rhein fühle ich mich zu Hause, im Wald fühle ich mich zu Hause, in meinen Gedanken fühle ich mich halt zu Hause, in der Sprache fühle ich mich zu Hause. Also da gibt's verschiedene Heimaten, die ich habe.
Wir kommen auf Ihr Verhältnis zu dieser Stadt Basel, glaube ich, noch zu sprechen, weil auch in Ihrem neuen Roman Hunkeler und die Augen des Ödipus spielt diese Stadt, wo Sie leben, eine Rolle. Ich möchte Sie bitten, uns den Anfang dieses Kriminalromans, dieses Romans zu lesen. Dann hat man gleich so eine Art Exposition. Man weiß ungefähr, wie der Rahmen aussieht dieser Geschichte.
Ja, gut. Am Morgen des 24. April, es war ein Freitag, wurde Willi Dreier, Inhaber der Wirtschaft Stauwehr bei Merkt im deutschen Markgräferland, von einem dumpfen, knirschenden Geräusch, welches das stete Rauschen des Wassers übertönte, geweckt. Er sah auf dem Wecker, dass es 7:00 war. 7:00 hatte er aufstehen wollen, um den Keller zu reinigen und vorzubereiten für eine Lieferung Wein vom Tüllinger Hügel. Am Freitag, dem 1. Mai, wollte er sein Lokal für die kommende Sommersaison eröffnen. Er fragte sich, ob er geträumt hatte und blieb eine Weile liegen. Da das Geräusch nicht nachließ, sondern sich im Gegenteil steigerte, als ob Eisen gegen Eisen stieße, erhob er sich, schlüpfte in Hose und Hemd und trat vor die Tür. Die Auenlandschaft lag in leichtem Nebel, die Sonne war noch nicht zu sehen, ein Chor von Vögeln besang das aufkommende Morgenlicht. Das fremde Geräusch, das ihn geweckt hatte, war verstummt. Er überlegte, ob er zurückgehen sollte ins Haus, um zu frühstücken und mit der Arbeit zu beginnen. Da hörte er einen langgezogenen, schrillen, schleifenden Ton. Er erstarb. Es war nur noch das Wasser zu hören, das übers Wehr fiel. Er ging die wenigen Meter durch das morgenfeuchte Gras zum Damm, kletterte hinauf und schaute über den Fluss, der breit wie ein See vor ihm lag. Dicht am Ufer schwammen ein paar hundert Dreierenten, die aus dem Norden hergeflogen waren, um hier zu überwintern. Drüben war das französische Ufer. Er hörte die Kirche von Unac 7 Uhr schlagen. Eine Schar Kormorane flog flussaufwärts Basel zu. Der Rhein war hier gestaut. Auf französischer Seite floss das Wasser in den Kanal, auf dem die Schiffe hinunterfuhren zu den Schleusen von Kems. Auf deutscher Seite lag der alte Flusslauf, der mit mehr oder weniger Wasser versorgt wurde, je nach Pegelstand. Die Betonkonstruktion des Wehrs ragte in den grauen Himmel, zuverlässig und beruhigend sicher. Zwischen dem ersten und dem zweiten Träger sah Willi Dreyer etwas, was er noch nie gesehen hatte. Ein knapp 8 Meter langes, älteres Schiff war auf die Stahlplatte, die das Wasser zurückhielt, aufgefahren. Sein Bug war eingedrückt, er ragte über den Wasserspiegel, als ob er das Wehr hätte rammen und überspringen wollen. Willi Dreyer ging auf die Brücke zu der Insel, die Kanal und Altrhein trennte. Er schaute hinüber zum Schiff, das an der Stahlwand festsaß. Es war ein Hausboot und hieß Antigone. Der Name stand in weißer Farbe auf dem Bug. Die Tür war offen, in der Stube brannte ein Licht. Willi Dreyer rief mehrmals hinüber, so laut er konnte. Er bekam keine Antwort, es bewegte sich nichts.
Dankeschön, Hans-Jörg Schneider. Sie haben uns den Anfang vorgelesen Ihres neuen Romans Hunkerla und die Augen des Ödipus. Wie macht man eine solche Geschichte? Wie fabriziert man das? War das hier die Vorstellung, dass auf dem Rhein ein Hausboot da steht oder liegt und kein Mensch drauf ist und dass das an einem falschen Ort ist, das irgendwie Aufmerksamkeit erregt? Oder was war das?
Ja, so diese Hunkler-Krimis, die haben ja alle einen zentralen Kern, von dem aus ich die Geschichte, oder um den herum ich die Geschichte dann halt entwerfe und konstruiere. Und da war, glaube ich, schon der Kern, dass da halt ein Mann verschwindet, der auf einem Boot wohnt, und das Boot treibt führerlos hinunter und rammt dann da in diese Stahlwand hinein. Und der Mann aber ist verschwunden. Das war schon der Kern. Ja.
Dieser Mann ist, wie sich dann herausstellt, der Basler Theaterdirektor. Und eben am Stauwehr Kemps wird auf einem Hausboot eine Leiche gefunden. Notabene mit ausgestochenen Augen, deswegen auch der Titel. Hunkerla und die Augen des Ödipus. Das spielt auch nachher noch eine Rolle, Ödipus. Wir werden vielleicht drauf kommen, weil das Theater eine Rolle spielt in diesem Roman. Und der Kommissär Hunkerla wird dann in dieses Theatermilieu hineinkommen, das ihm nicht ganz unvertraut ist, weil er dort schon einmal war in jungen Jahren. Und er trifft da wieder auf alte Bekannte. Viele haben noch eine offene Rechnung mit dem verschwundenen Theaterdirektor. Und dann gibt es die Szenerie der schillernden Halbwelt dieses Rheinhafens. Und es gibt Reminiszenzen an die Theaterblüte, das wissen wahrscheinlich die Älteren unter Ihnen noch, der 70er Jahre hier in Basel im Dückerlin-Theater und so weiter. Also wir werden auf das auch noch zu sprechen kommen. Hunkeler wird aber, und das ist wichtig, das möchte ich jetzt doch noch schnell klären, damit das auch gesagt ist, wird während seiner Arbeit pensioniert. Es wird ihm der Fall auch dann entzogen. Und heißt das jetzt, Hans-Jörg Schneider, weil dies Hunkelers letzter Fall ist, offenbar, dass Schluss ist mit Hunkeler-Krimis? Das interessiert doch wahrscheinlich viele.
Ja, das weiß ich im Moment nicht, weil im Moment schreibe ich etwas anderes. Kann schon sein, ich vermute eigentlich, dass der sich nochmal meldet. Weil ich schreibe diese Hunkeler-Romane sehr, sehr gern. Auch deshalb, weil da im Zentrum ein alter Mann steht, der eben auch jedes Jahr ein Jahr älter wird. Und ich kann über Hunkeler kann ich eigentlich sehr viel von meinen Gedanken von meinem Leben beschreiben.
Was schätzen Sie ganz besonders an dieser Figur?
Ja, eben das, dass er eigentlich eine Art Doppelgänger ist von mir, weil es wird ja, wenn man mal 70 Jahre alt ist, wird es ja eigentlich immer schwieriger für einen Schriftsteller, noch etwas einigermaßen Gescheites zur Zeit zu sagen. Man kommt ja nicht mehr draus. Man macht die Entwicklung nicht mehr mit, man wird langsam, man kommt aufs Nebengeleise, oder? Und da ist es eben eigentlich sehr schön, wenn man einen Doppelgänger hat, dem das genauso passiert. Und so kann ich eben, und das ist ja eigentlich das Hauptproblem beim Schreiben, so habe ich das Gefühl, ich kann glaubwürdig bleiben.
Inwiefern können Sie auch sich selbst noch erforschen und immer wieder besser kennenlernen oder eine Art kleine Standortbestimmung machen mit dieser Figur, die eben ein alter Ego ist von Ihnen?
Ja, das mache ich natürlich auch. Ja.
Was sind die Vorzüge des Krimi-Schreibens? Das haben Sie wahrscheinlich schon tausendmal erklärt, aber es ist immer wieder eine Frage. Sie könnten ja einfach einen schönen belletristischen Roman schreiben.
Nein, diese Frage höre ich eigentlich selten, weil die Leute denken immer, die Vorzüge des Krimischreibens sei, dass man auf die Bestsellerliste kommt, nicht um viel Geld verdient. Was natürlich überhaupt nicht stimmt.
Der Bestsellerliste sind Sie inzwischen.
Ja, bin ich schon, aber ich meine, es werden so viele Krimis geschrieben, da tauchen ja wirklich sehr wenige auf der Bestsellerliste auf. Ich denke, das Schöne am Krimischreiben oder am Krimi, an der Form des Kriminalromans ist das, dass man relativ einfach schreiben kann, dass man nicht immer die ganz große Kunst machen muss. Ich denke, einen guten Krimi zu schreiben ist ebenso schwierig wie einen normalen, seriösen oder was Roman zu schreiben.
Ja. Was ist jeweils schwierig? Ich meine, gibt es Knacknüsse, mit denen Sie immer wieder konfrontiert sind?
Das Schwierige beim Schreiben ist eigentlich immer das Gleiche, dass man, jedenfalls mir geht das so, dass ich in einen Rhythmus reinkomme mit der Sprache, dass ich eine spezielle Sprache finde für die Geschichte, die ich erzählen will. Eine Sprache, die mich trägt über 200-300 Seiten, über 2-3 Monate, 4 Monate beim Schreiben. Also das, ich sehe da eigentlich keinen. Schreiben ist Schreiben, ob ich jetzt einen Krimi schreibe oder ein Theaterstück oder einen Zeitungsartikel. Es geht immer um Sprache.
Viele Leserinnen und Leser schätzen wahrscheinlich ihre Romane, ihre Kriminalromane auch im Besonderen und werden auch diesen schätzen, weil sie Figuren in Anführungsschlusszeichen kennen, die hier vorkommen. Also man kann diese Romane auch als Schlüsselromane lesen. Bekommen Sie da Feedback oder ist das gar nicht so wichtig?
Also das ist für mich überhaupt nicht wichtig, weil... Und das ist auch für die Leser offenbar nicht sehr wichtig, obschon die Basler natürlich immer meinen, ich schreibe diese Bücher für sie persönlich, oder? Und außerhalb Basels könne man diese Bücher nicht lesen, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Ich verkaufe diese Bücher auch in Deutschland, in Österreich, gibt auch Übersetzungen, also und das sind ja Leute, die ist eine russische Übersetzung rausgekommen, also diese Russen kennen ja Basel nicht und trotzdem lesen sie ja diese Romane. Ja.
Gut, es könnte ja auch damit zusammenhängen, dass dann Geschichten eben wahrer sind, weil sie noch erkennbar im Leben verhaftet sind. Das meinte ich nicht.
Ja, also, aber das hat eine uralte Tradition. Das hat ja zum Beispiel Dostojewski mit Schuld und Sühne. Da beschreibt ja erkennbar Petersburg oder der Chandler Remonta, der die Krimi um Marlow geschrieben hat. Das ist erkennbar Los Angeles. Und ich habe die natürlich alle gelesen. Und ich habe jetzt das Gefühl, ich kenne Los Angeles ein bisschen. Das ist natürlich auch so, dass die, wenn man eine Örtlichkeit genau beschreibt, so dass sie authentisch wirkt, dann wirkt das auch auf die Geschichte. Man denkt dann auch, die Geschichte sei authentisch. Ja.
Nun spielt tatsächlich das Theater und auch die Basler Theater spielen eine wichtige Rolle. Sie machen sich nochmals grundsätzliche Gedanken um dieses Theater, das sich natürlich in den letzten 30 Jahren sehr verändert hat. Für mich selbst war es eine kleine Zeitreise zurück in meine eigene Jugend. Also ich erinnerte mich an die Zeit der 70er Jahre, wo ein gewisser Hans-Jörg Schneider in Aufführungen wie Trilogie der schönen Ferienzeit im alten Stadttheater notabene hier in Basel als Statist auf der Bühne stand und meist noch ein, zwei Sätze sagte. Mhm. Und die waren so markant, dass ich sie heute noch im Ohr habe. Und auch im Goldoni waren sie, also das war es von Goldoni, Trilogie der schönen Ferienzeit, dann auch im Überras, eine sehr schöne, poetische Aufführung. Dort gab es, glaube ich, einen Zwischenfall, haben Sie mir vorhin erzählt.
Aha, ja, dort musste ich als Zar, musste ich als Rollschuhen da auf die Bühne rasen und irgendwie dazu schreien, Schreissakow und so, oder? Und dann haben, das war Krieg, und da haben sie so Ballons runtergelassen, und dann, weiß ich noch, hat sich so eine Schnur von einem Ballon in meinem Rollschuh
verhettert,
und da bin ich also beinahe, habe ich den Fuß gebrochen. Aber das hat niemand gemerkt vom Publikum.
Ja, und das war nur in der Premiere, die habe ich nicht gesehen. Also nachher ging es dann flüssig mit den Rollschuhen. Nun, es ist aber nicht so, dass jetzt einfach da nur Scherz und Keks und Ironie und Satire wäre, sondern in Ihrem Roman Hunkerle und die Augen des Ödipus geht es Ihnen wirklich nochmals um die Sache, wie hat sich dieses Theater entwickelt, das früher ein Theater war, wo vielleicht der Stoff noch, das Stück, die Vorlage wichtiger war, als es dann eben geworden ist für das ganze Regietheater und das, was wir heute haben, wo die Vorlage eher Spielmaterial ist und es nicht darum geht, etwas, ein Stück Literatur primär umzusetzen.
Ja, also ich habe ja als Dramatiker habe ich eine sehr schöne Zeit gehabt am Stadttheater, also am Deutschen, am Österreichischen. Ich habe auch Übersetzungen gehabt. Und dann war meine Zeit vorbei. Was eigentlich normal ist, weil das Theater muss eigentlich immer brandaktuell sein und muss
mit der Zeit gehen
und die Jugend ins Theater holen. Also ich finde das eigentlich völlig normal. Und dann gibt es eben das Problem, dass man als alter Dramatiker, der nicht mehr so viel Erfolg hat, eigentlich kaum etwas zum heutigen Theater sagen kann, weil wenn man etwas kritisiert, heißt aber sofort, ein verbitterter alter Dramatiker, und damit ist die Kritik, die man äußern will, erledigt. Also oder die Meinung, die man äußern will, ne? Und natürlich will ich meine Meinung äußern zum heutigen Theater. Und so geht's natürlich sehr gut, indem ich das in eine Geschichte einpacke. und da einen älteren Schauspieler, der ausgemustert ist, auftreten lasse, einen älteren Dramatiker, der erkennbar nicht, also ich ist, und da kann ich ihn, das heutige Theater kritisieren lassen, und das ist, und so geht das ganz gut. Und natürlich hat's mir auch Spaß gemacht, also es hat mir natürlich auch Spaß gemacht, dass dieser Theaterdirektor da ermordet wird. Ne?
Und natürlich müssen Sie das ja nicht selbst veranstalten, sondern Ihr alter Ego ist ja da am Werk, nicht?
Ja, natürlich.
Man kann immer noch sagen, das ist Hunkelers Ansicht und bitte, also das ist nicht unbedingt nur meine, sondern die Figur hat ja auch eine eigene Meinung, nicht? Das darf sie doch haben und hat sie auch.
Ja, also ich will nur noch sagen, die Leute fragen mich dann, ja, wer ist dieser Theater? Direktor, ist es Baumauer oder ist Gardelnon oder was? Sag ich immer, nein, überhaupt nicht. Es ist eine Figur aus meiner Fantasie, wie immer, bei der ich allerdings auf ein Vorbild zurückgreife. Und dieses Vorbild, kann ich schon sagen, ist Hermann Weyl, der frühere Dramaturg da. Der hat von mir die ersten 5 Stücke abgelehnt, als unspielbar, worunter das Sentunchi und solche Stücke. Und das vergesse ich ihm natürlich nicht.
Also der kriegt ein bisschen sein Fett weg. Ich weiß ja nicht, ob er das Stück liest, aber das ist schon so. Und das ist ja auch in Ordnung. Also ich meine, da hat ja niemand was dagegen. Hans-Jörg Schneider, Sie haben das Stichwort gegeben. Sie hätten 5 Stücke eingereicht. Sie haben, glaube ich, auch Dürrenmatt einmal ein Stück zum Lesen gegeben. Wie hat der reagiert?
Ja, aber das war, ich habe mit 22 Jahren so ein Versuch gestartet, war mein erster dramatischer Versuch, das ist Tod eines Bankiers. Und dann, als der 68, als Dürrenmatt da war, habe ich ihn ja kennengelernt, dann habe ich ihm das mal gegeben zum Lesen, und als er dann da wegzog, hat er es mir zurückgeschickt mit einem kleinen Brief: Es sei leider nicht dazu gekommen, es zu lesen. Das ist das Normale, was man in so einem Fall schreibt.
Und dann ist er leider auch gestorben darüber, nicht? Das ist halt so. Ja.
Wer?
Dürrenmatt. Der Dürrenmatt, er konnte es dann auch später nicht mehr lesen. Sie hätten nicht mehr insistieren können auch, nicht? Also das war gelaufen.
Ja,
Klammer
also,
zu. Ja. Nun, aber wären Sie gerne, Hans-Jörg Schneider, denn ein großer Theaterautor geworden?
Ja, das bin ich ja.
Ja, aber jetzt noch größer. Weil war das dann für Sie schwierig und gab es so eine Art Fragezeichen, genüge ich oder genüge ich nicht mit diesen Ablehnungen?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe eine Wut gehabt, bin sauer gewesen und habe dann die Stücke sind dann halt am Schauspielhaus Zürich gespielt worden und in Berlin und Wien und Paris. Also ich habe da kein Problem gehabt. Nur Theater ist halt eine sehr, wie soll ich sagen, emotionale Sache und da wird viel gekämpft und intrigiert und auch gehasst und das ist am Theater so. Also ich habe eigentlich ein sehr gute Erinnerungen. Ich habe eigentlich auch, außer eben, dass er meine Stücke abgelehnt hat, habe ich eigentlich auch gute Erinnerungen an Hermann Weyl. Das war ein guter Dramaturg.
Eben. Man muss auch die Proportionen einfach immer wieder herstellen. Sie haben Ihre gute Zeit als Theaterautor durchaus ja gehabt. Also das hat sich vielleicht jetzt ein bisschen verlagert mehr auf diese Kriminalromane in den letzten Jahren. Das waren Stücke wie, das will ich vielleicht noch in Erinnerung rufen, die Schlummermutter, die Theaterfalle und dann natürlich das Sennentunchi.
Das sind jetzt nicht die bekannten.
Ja gut, aber das Sennentunchi, das war 1972, glaube ich, wurde das aufgeführt. Und nicht an einem schlechten Ort, nämlich im Schauspielhaus immerhin, nicht? Morgen kommt der Film heraus, also die Premiere des Films. Kennen Sie den?
Den Film? Nein. Ich bin da eingeladen, sollte eigentlich gehen, sollte auch etwas sagen, aber ich gehe nicht hin.
Warum?
Diese Filmpremieren, da bin ich ja ein paar Mal schon gewesen, das ist so eine nervöse aufgetakelte Sache, also das ist wahnsinnig, wie da die Nerven flattern das brauche ich eigentlich nicht. Und der Film, der Steiner hat ja den Film gemacht.
Michael Steiner, ja.
Und der hat klar erklärt, dass er das Sentunchi, mein Stück nicht kennt und dass er einfach die Sage verfilmt. Das würde ich auch sagen an seiner Stelle, oder? Das ist klar. Und das ist das durchaus korrekt. Die Sage ist frei. Natürlich kann er die Sage verfilmen. Musste nicht mich fragen. Also ja.
Also es kümmert sie tatsächlich nicht so sehr, was der jetzt aus dem Stoff gemacht hat. Oder es kann sie nicht kümmern, weil der Film auch ein ganz anderes Medium ist als das Theater.
Ja schon. Also ein bisschen interessiert es mich schon. Ich schaue ihn dann schon irgendwann mal an. Aber ich muss mich jetzt da nicht aufdrängen, da und vor die Kamera drängen, also das mache ich nicht.
Sie haben einmal gesagt, Hans-Jörg Schneider, oder geschrieben, schreiben heißt sich häuten, ist das korrekt? Und das ist ein schönes Bild.
Ja,
können Sie das noch etwas ausdeutschen?
Ja, es war vor etwa 30, 40 Jahren, als ich das geschrieben habe, jedes Buch oder so ist eine Haut, die man abstreift. Und nach jedem Buch muss man sich wieder eine neue Haut wachsen lassen. Ich glaube, so ist das. Ja, eigentlich ein schöner Satz.
Ja, ist das einfach oder schwierig, sich eine neue Haut wachsen lassen?
Es ist vor allem sehr spannend und sehr intensiv. Und das ist ja das, was man will vom Leben. Man will sich nicht langweilen im Leben.
Aber heißt das, dass man auch mit Reibungsverlust eben rechnen muss, zum Beispiel, dass man etwas verliert, vielleicht auch Neues gewinnt, dass das Schreiben ein Vorgang ist, der was kostet auch?
Es kostet viel, aber man bekommt eben auch sehr viel. Also ich jedenfalls. Das ist immer noch so, wenn ich am Schreiben bin und wenn ich über Wochen, Monate an einer Geschichte bin und dann jeden Tag 6-7 Stunden schreibe und eigentlich die ganze Zeit an diese Geschichte denke und gleichsam in dieser Geschichte drin lebe, dann ist das ist wie ein Jungbrunnen für mich. Also das ist wirklich spannend und da habe ich das Gefühl, dass ich lebe richtig, ich lebe eigentlich wunderbar, oder? Obschon es natürlich manchmal auch Krisen gibt und Kampf und so weiter, aber das gehört dazu und das ist eben auch schön, wenn man an etwas kämpft, oder?
Darf man sagen, das ist sozusagen ein Plädoyer dafür, jetzt zum Schluss unseres Gesprächs, dass Sie nochmals diesen Beruf ergreifen würden und keinen anderen, um keinen Preis? Oder ist das gar nicht unbedingt so?
Ja, Beruf ergreifen. Ich habe eigentlich nicht den Beruf ergriffen, weil man kann den Beruf des Schriftstellers nicht ergreifen, sondern man muss irgendwas schreiben und dann hat man Glück mit dem Text oder Pech. Verdient man ein bisschen Geld, dass man weiterschreiben kann, oder man verdient nichts. Es kommt einem noch etwas in den Sinn, oder es kommt einem nichts mehr in den Sinn, dann hört man auf zu schreiben. Also ich finde, Schreiben finde ich eigentlich das Schönste, was es gibt.
Hans-Jörg Schneider, wir sind am Ende unseres Gesprächs. Ich bedanke mich sehr, wünsche Ihnen alles Gute. Auch für die Zukunft. Danke Ihnen für Ihr Interesse in der Mitte hier in Basel oder überall sonst, wo Sie uns zugehört haben. Dankeschön. Danke.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.